Ich glaube zunehmend, dass die Rezepte, die wir derzeit hören, von Abschiebungen, Grenzkontrollen, Zurückweisungen an der Grenze, Überarbeitung der Genfer Flüchtlingskonvention, Ausstieg aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, dass all diese unter Anführungszeichen Lösungsansätze nicht tauglich dazu sind, genau diese drängenden Fragen zu bearbeiten und vor allem auch nicht tauglich sind, unser Land sicherer zu machen, weil das aus meiner Sicht nicht die richtigen, passgenauen Antworten etwa auf Extremismus oder Radikalisierung sind.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist die Kulturwissenschaftlerin und Migrationsexpertin Judith Kohlenberger. Mit ihr spreche ich über Migration. Warum ist es für unsere Gesellschaft so schwer, vernünftig über dieses Thema zu sprechen? Im Lichte welcher gesellschaftlichen Entwicklungen muss man die extrem polarisierende Debatte in diesem Kontext sehen? Und was meint Kohlenberger mit dem Begriff der neuen Härte? Und warum kann uns der Begriff der Zugewandtheit vielleicht vor schlimmen Entwicklungen bewahren? Liebe Judith, herzlichen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Meiner Erinnerung nach kennen wir uns schon länger von Twitter bzw. jetzt X. Persönlich getroffen haben wir uns allerdings erst vor kurzem bei einer Veranstaltung der Erste Bank. Erinnere mich da richtig?
Ja, und ich erinnere mich, dass es damals ein sehr gutes Frühstück gegeben hat bei dieser Veranstaltung.
Das ist richtig, ja. Und auch einen sehr interessanten Gast. Vielleicht kommen wir auf das heute noch zu sprechen. Jetzt noch zur Frage, ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist oder warst.
Bin ich nicht, war ich nicht. Ich war auch nie Parteimitglied und habe es auch nicht vorzuwerden. Ich habe aber der vollen Transparenz halber einerseits ein Buch gemeinsam mit einem ÖVP-Mitglied veröffentlicht. Das war der erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Ottmar Karas. Ich habe einen Beitrag in einem Buch eines anderen Politikers, Helmut Brandstätter, der für die NEOS für EU kandidiert hat, veröffentlicht. Und ich nehme auch immer wieder, je nachdem, wenn ich eingeladen werde, bei Veranstaltungen von Parteiakademien oder anderen Organisationen teil. Also ich pflege da eine gewisse Äquidistanz. Ich biete mein Wissen, meine Expertise an, aber ich bin nicht aktiv tätig für eine Partei.
Herzlichen Dank für diese Transparenz. Ist übrigens interessant. Ich persönlich habe einen sehr ähnlichen Zugang zu dem Thema. Also wir arbeiten da oder dort auch mit politischen Parteien zusammen, aber mit allen prinzipiell. Und das hat aber keinen Einfluss auf unsere journalistische Tätigkeit. Oder auf meine. Gut, wir stecken ja mitten im Wahlkampf zur Nationalratswahl 2024. Und eines der wohl wichtigsten Themen trägt die Überschrift Migration. Und auf politischer Ebene wird es nach meiner Wahrnehmung nach ja hauptsächlich mit Emotionen belastet und wird mit Emotionen gearbeitet, was jetzt nicht besonders viel zum lösungsorientierten Ansatz beiträgt. Du bist ja Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin und du versuchst dich diesem Thema von einer sehr sachlichen Seite zu nähern. Jetzt trotzdem mit menschlichen Aspekten, aber auf einer Sachebene. Und du hast eben jetzt zwar, wie ich finde, sehr interessante Bücher veröffentlicht. Das eine heißt Gegen die neue Härte. Und das andere heißt Grenzen der Gewalt. Und du hast mal in einem Vortelefonat gesagt, die ergänzen sich auch. Und ich habe natürlich beide in der Vorbereitung gelesen. Und ich würde gern über diese zwei Bücher und die Themen darin mit dir heute sprechen. Zu Beginn würde mich deine Einschätzung der Gesamtlage interessieren. Gesamtgemengelage können wir es auch nennen. Deine Einschätzung, in welcher gesellschaftlichen Situation befinden wir uns derzeit? Was sind die großen Strömungen?
Ich beginne vielleicht mal im Konkreten mit Blick auf Migration, Integration, was wir da sehen, und würde es dann gerne aber an größeren gesellschaftlichen Entwicklungen festmachen, weil ich der Überzeugung bin, und das ist auch eine These in einem dieser beiden Bücher, die du erwähnt hast, dass wir diese großen gesellschaftlichen Entwicklungen, ob es jetzt Polarisierung ist, ob es zunehmende Verhärtung ist, ob es massive Transformationsgeschwindigkeit ist und unserem Umgang damit, dass wir das nicht loslösen können von Fragen der Migration und auch Fragen unseres Umgangs mit jenen, die wir in irgendeiner Art und Weise als anders empfinden. Ich glaube, mit Blick auf Migration, Integration, und das ist etwas, was meine Kolleginnen und Kollegen in der Fluchtforschung und mich schon des Längeren antreibt, und ich möchte fast pathetisch sagen, des Nachts wach hält, ist die Tatsache, dass wir eine zunehmende Diskrepanz beobachten zwischen der öffentlichen, politischen, medialen Debatte auf der einen Seite und dem Stand der Wissenschaft und ich möchte fast sagen der Realität und der Fakten zu Migration auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob es den Klimaforschern vor einigen Jahren oder Jahrzehnten ähnlich gegangen ist. In meinem Austausch mit Kollegen aus dem Fach nehme ich das so wahr. Aber die Migrationsforschung, glaube ich, steckt einerseits selber in dieser Krise, weil wir uns ganz offen die Frage stellen, wo haben wir versagt? Also wo haben wir auch in der Kommunikation von grundlegenden Fakten über Migrationsdynamiken, über Migrationssteuerung und ihre Grenzen versagt? Und andererseits natürlich die Schwierigkeit, dass dadurch, weil es diese Kluft gibt, aus meiner Sicht in der politmedialen Arena vor allem Lösungsvorschläge angeboten sind, die aber eben nicht tauglich sind, die sehr wohl bestehenden Problemlagen in einer pluralistischen Einwanderungsgesellschaft zu bearbeiten. Also ich will überhaupt nicht negieren, dass es da Themen gibt, die sich in einer Migrationsgesellschaft anders stellen als in einer homogeneren Gesellschaft. Ob das jetzt die Schulen betrifft und das Bildungswesen, ob das die Frage von Zusammenleben miteinander betrifft, ob das die Frage von Werten betrifft, Frage von Zugang zur Staatsbürgerschaft etc. Da hat eine Einwanderungsgesellschaft bestimmte, vielleicht auch andere Themen als eine homogenere Gesellschaft. Aber ich glaube zunehmend, dass die Rezepte, die wir derzeit hören, von Abschiebungen, Grenzkontrollen, Zurückweisungen an der Grenze, Überarbeitung der Genfer Flüchtlingskonvention, Ausstieg aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, dass all diese unter Anführungszeichen Lösungsansätze nicht tauglich dazu sind, genau diese drängenden Fragen zu bearbeiten und vor allem auch nicht tauglich sind, unser Land sicherer zu machen, weil das aus meiner Sicht nicht die richtigen, passgenauen Antworten etwa auf Extremismus oder Radikalisierung sind. Und da bin ich eh schon beim größeren Thema und ich bezeichne das, was wir in der Gesellschaft insgesamt derzeit beobachten, als eine Form der neuen Härte, eine Verhärtung könnte man sagen, eine Art Rückzug ins eigene, wo die Gefahr, das Bedrohliche, das, was unseren Lebensstil droht, nachhaltig, radikal zum Negativen zu ändern, im Außen verortet wird. Und da lautet eben das Patentrezept Grenzen schließen, dicht machen. Im wortwörtlichen Sinne natürlich, aber auch im übertragenen Sinne erkennen wir es ganz deutlich in vielen Debatten und jetzt gar nicht nur ganz rechts außen, ja, sondern auch in wohlmeinenden Debatten hat sich sehr stark durchgesetzt. Einerseits dieses nicht triggern lassen, sich nicht reizen lassen, irgendwie sehr einhegen, ja, auch sehr stark auf sich selber achten und ich würde sagen einschließen bis zu einem gewissen Grad. Und diese Blasenbildung, die wir natürlich gerade im Bereich der sozialen Medien beobachten, ich meine, da hilft der Algorithmus ordentlich mit im Hintergrund, das ist nicht eine Aufgabe des Einzelnen, diese Blase zu durchbrechen, aber wir erkennen es, glaube ich, auch im analogen Leben, weil es heutzutage, glaube ich, so einfach ist wie selten zuvor in der Geschichte, dass man nicht mehr mit Menschen in Kontakt tritt, mit denen man halt nicht in Kontakt treten will. Ja, und dieses sozusagen homogenere Gestalten aus vermeintlichen Schutzbedürfnissen heraus, das würde uns vermeintlich sicherer machen. Das führt aber dazu, dass wir die Nähe zueinander verhindern und dass wir auch dieses Positive, sich etwas Fremden auszusetzen, was ja auch Quelle von Innovation, von Kreativität, von Neuem sein kann, dass wir das verhindern. Und wie gesagt, dass wir dadurch aber auch nicht sicherer werden, sondern ich bin ganz stark der Meinung, wer der Welt mit Härte begegnet, der wird sie halt auch als hart erfahren. Und wir wissen einfach, dass man dann am besten auch Vorurteile, Ressentiments zwischen verschiedenen Gruppen abbauen kann, wenn Kontakt besteht, wenn Nähe hergestellt wird, wenn ich auch genau weiß, was der andere für Absichten hat, für Intentionen hat und dadurch aber auch gut zwischen vollkommen offen und vollkommen geschlossen austarieren kann. Also ich plädiere nicht weder für offene Grenzen, noch plädiere ich für absolute Offenheit dem anderen gegenüber, aber ich plädiere für eine gewisse Durchlässigkeit, die wir in der Debatte wieder brauchen, die wir aber auch ganz konkret mit Blick auf Migrationspolitik brauchen.
Dieses Zurückziehen, dieses sich abschotten mit dem Gefühl, dadurch sicherer zu sein, hat es auch damit was zu tun, wie du es in deinem Buch anführst oder in einem deiner Bücher, ich zitiere jetzt heute immer aus beiden Büchern, weil sie wirklich sich meiner Einschätzung nach sehr gut ergänzen. Liegt es auch daran, dass wir noch, du schreibst, wir haben noch keinen eingespielten, institutionalisierten Umgang mit dieser Polykrisensituation gefunden, dieser Neo-Biedermeier, den du da schilderst, hat es damit zu tun, auch, dass wir eben Klimakatastrophe, Attentate, solche Dinge, dass die bei den Menschen so einen Rückzugseffekt auslösen?
Ja, würde ich so sehen. Ich würde diese neue Härte, wie ich sie genannt habe, auch als eine Schutzstrategie sehen. Also ich möchte da nicht mit Fingern auf Einzelne zeigen und sagen, seid nicht so hart, seid jetzt weich und offen und fertig. Im Gegenteil, eine Welt, die sich uns gegenüber so hart präsentiert und hart auch im Sinne von fordernd. Ja. Eine Geschwindigkeit der Transformationen, die wir erleben an allen Ecken und Enden, die uns nur überfordern kann. Dieses Gefühl von Kontrollverlust, dieses Gefühl auch für viele Gruppen in der Gesellschaft von Machtverlust, was einerseits positiv ist natürlich, das Patriarchat hat nicht mehr die Stärke oder die Kraft, die es mal hatte, ist gut. Aber verständlicherweise geht das damit einher, dass sich gewisse Gruppen, die früher ganz eindeutig Machtmonopole hatten, die Frage stellen, wo bleibe ich da? Ja, und ohne, dass ich das gut heiße, kann ich das verstehen auf einer menschlichen Ebene. Diese vielen Veränderungen, Transformationen, die haben in Geschwindigkeit, in Intensität zugenommen und die haben zu etwas geführt, was der deutsche Soziologe Steffen Mau als Veränderungserschöpfung bezeichnet. Also wir sind erschöpft. Ich finde, ich kann das unglaublich gut nachvollziehen. Ich fühle mich jeden Tag veränderungserschöpft. Ja. Schöne ist ja an der Soziologie, wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Du weißt dann, da ist was Wahres dran, wenn du es innerlich sogar spürst. Also nicht nur, wenn du merkst, die Empirie passt, sondern auch, ja, das ist es. Also ich finde, das trifft sehr gut, das beschreibt sehr gut diesen Sound der Gegenwart. Und da ist es nur zutiefst menschlich nachvollziehbar, dass wir mit einem Rückzug reagieren, mit dem Abhärten. Also ich kenne das von mir selber an Tagen, wo ich absolut überfordert bin, schon um 17 Uhr am Nachmittag, will ich nichts mehr hören, mache ich zu, schalte ich alles aus, ziehe mich zurück, ja, sag, dieses Buch nehme ich und ihr könnt's mich alle. Das ist der Reflex, glaube ich, jetzt ganz runtergebrochen, den wir haben. Der ist verständlich, weil so viel auf uns einprasselt, weil wir auch immer zu wenig Zeit für alles haben und vor allem, jeder, den ich kenne, hat zu wenig Zeit. Ist ja nicht einmal so, ich sehe es bei meinen frisch pensionierten Eltern, die haben ja auch nicht zu viel Zeit, im Gegenteil, die haben halt dann irgendwie mit vielen anderen Dingen sich zu beschäftigen. Und das alles macht, glaube ich, etwas mit uns, weil das senkt auch ganz stark wahrscheinlich die Toleranzschwelle, aber es führt dazu, dass man eben aus einem Schutzbedürfnis heraus einfach mal zumacht, sich verhärtet, ja, und auch in dieser Blase verhärtet und einem nicht offen sein lässt für dieses Neue, weil man gar nicht überhaupt die mentale Kapazität mehr hat, sich zu öffnen, sich etwas Fremden auszusetzen, wo was Neues entstehen kann. Das heißt, ich beschreibe einerseits in diesem Buch, was passiert und ich weise schon auch darauf hin, welche Gefahren damit verbunden sind, weil eben durch diese Abgrenzung und Abhärtung das, was außerhalb dieser Mauer steht, die ich aufgebaut habe, ja erst recht fremd und bedrohlich wirkt, weil ich es nicht an mich ranlasse und kennenlernen kann. Und dadurch bläst es sich ja immer weiter auf. Also auf diesen Effekt von auch wirklich physischen Mauern haben ja viele Philosophen und auch Psychologen vor mir schon hingewiesen, dass die Mauer ja nicht nur den Effekt hat, das andere draußen zu halten, sondern auch denen, die im Inneren der Mauer stehen, zu suggerieren, dass da draußen ist gefährlich. Ihr müsst eingehegt werden. Ja, das ist ganz, ganz bedrohlich. Und das verstärkt mitunter nicht das Sicherheitsgefühl, dass man sich sicherer fühlt, sondern paradoxerweise, dass man sich erst recht unsicher fühlt, weil das hinter der Mauer eben ja doch irgendwie auf einen einprasseln könnte.
Ich würde gerne auf einen anderen Aspekt eingehen, der Unsicherheit. Das nämlich deckt sich 100% mit meiner Wahrnehmung und seit ich darüber mehr nachgedacht habe, fällt es mir immer wieder auf. Du hast gesagt, auch eine Angst, die viele Menschen derzeit empfinden, ist der Verlust des Fortschrittsglaubens. Also ich sage jetzt mal ganz banal, du kannst es sicher besser einschätzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man gesagt, wir bauen jetzt Österreich wieder auf. Um jetzt in Österreich zu bleiben, es gilt im Prinzip eigentlich für ganz Europa. Wir bauen wieder was auf, wir schaffen uns wieder Wohlstand, wir schauen, dass die Wirtschaft wieder ins Lauf kommt und so weiter und so weiter. Und da hat man immer das Gefühl gehabt, es geht nach vorne, es geht nach oben, wenn man so will. Und jetzt ist es so, dass du zitierst in deinem Buch die dominante Imagination, das es rausbringt, der Zukunft als Katastrophe so. Also dieses subjektive Gefühl, es wird schlechter und ich muss mir irgendwo festkrallen oder eben verhärten, wie du sagst, weil mir entgleitet was. Ist das auch ein Faktor?
Ja, absolut. Und ich glaube, das greift auch ineinander, beziehungsweise greift in das, was wir vorher besprochen haben mit dieser Veränderungserschöpfung. Zukunft als Katastrophe ist auch Titel eines Buches der Germanistin Eva Horn, die an der Uni Wien lehrt. Das ist schon einige Jahre alt, dieses Buch. Und ich denke immer wieder dran zurück, weil mir kommt vor, das war prophetisch. Ja. Also prophetisch auch in der Beschreibung dessen, wie wir die Zukunft zunehmend wahrnehmen. Es fehlt, und das ist ja auch ein Vorwurf, den man oft der Klimabewegung macht. Und ich glaube, die Klimabewegung ist halt nur eine von vielen Akteuren, die kann auch nichts dafür, dass wir zunehmend uns die Zukunft nur mehr als schlechter als die Gegenwart vorstellen können und nicht besser. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich sagen würde, dieser Vergleich mit, ich weiß nicht, 80er Jahre, Kalter Krieg, da waren ja auch Kriege, da war auch alles schlimm und so weiter. Dieser Vergleich der 80er Jahre mit dem heute ist nicht ganz tauglich, weil zumindest wenn ich mit meinen Eltern offen spreche, ich bin 1986 geboren, Tschernobyl, ich wurde quasi gezeugt, wie Tschernobyl passiert ist, ja, und mit 10 war dann geboren. Und da war zwar auch so, dass meine Eltern einen Eindruck hatten, ja, ist schon herausfordernd, das alles um uns. Aber erstens mal hatten sie im Höchstpersönlichen einen ganz starken Fortschrittsglauben. Also sie konnten sich schon in Mitte ihrer 20er Jahre ein Eigenheim leisten. Sie hatten den Eindruck, sie arbeiten für viel Geld, das auch überbleibt. Ja, sie können sich was aufbauen und sie blicken der Zukunft sehr positiv gegenüber, weil sie es eindeutig nach allen Parametern besser haben als ihre Eltern. Ja. Jetzt aber nämlich war, und das sagt sogar meine Mutter ganz offen, sie würde verstehen, wenn sie keine Enkelkinder bekäme, weil es ist wirklich nicht so easy, wenn sie da auf die nächsten Jahrzehnte blickt. Ja, und ich glaube, das ist die Veränderung, die tatsächlich Einzug gehalten hat. Dieses Morgen ist es eigentlich wieder einen Ticken schlecht, als es heute war. Und irgendjemand hat einmal einen Warnsatz geprägt. Dieser heurige Sommer 2024 ist der kälteste Sommer, den wir jemals erleben werden, weil der nächste ist wieder heißer und der nächste ist wieder heißer. Und das ist jetzt nur ein Beispiel unter vielen. Das kann man, glaube ich, nach oben multiplizieren. Und das macht natürlich etwas in der Verortung des Selbst in diesem Gefüge. Also nicht nur, dass ich in der Krise bin, sondern es geht auch rasant bergab. Und dazu kommt auch dieses Gefühl des allumfassenden Kontrollverlusts. Dieser Kontrollverlust, der lässt sich sehr schön, und das haben viele politische Akteure leider erkannt, fokussieren auf das Thema Migration und Grenzen. Die Grenzen werden überrannt, Chaos herrscht dort, wir sind nicht mehr Herr im eigenen Land etc. Aber ich würde die Diagnose anstellen, dass dieser Kontrollverlust viel weitreichender ist. Also wir haben schon gesagt, gewisse Gruppen in der Gesellschaft haben an Macht verloren. Die Gesellschaft ist diverser geworden. Auch mehr und andere Gruppen der Gesellschaft können am Diskurs teilhaben, können ihre Sicht einbringen. Das führt zu Verunsicherung. Dann kommen natürlich auch ganz stark von politischer Seite, von medialer Seite, von Seiten der sogenannten Eliten wie der Wissenschaft auch immer wieder diese Forderungen, wir müssen uns verändern. So weitermachen geht nicht. Also wenn wir selber nichts verändert, werden wir quasi mitverändert, ob wir wollen oder nicht. Und dass das verunsichert, also das kann ich nur zutiefst nachvollziehen, weil natürlich eben auch dann dahinter diese Erzählung fehlt, ja gut, aber erstens mal, was kann der Einzelne tun? Also auch das ist, glaube ich, sehr schwierig. Ich würde ja in weiten Teilen mitgehen, bei der Klimabewegung zu sagen, die großen Veränderungen müssen strukturell politisch sein. Nur natürlich bleibt man selber zurück, so ein bisschen mit dem Gefühl, na gut, okay, ja, wenn die oben nichts machen, ist es vorbei. Das ist schwierig, glaube ich, mit dem umzugehen im Alltag. Und das andere ist natürlich, dass es tatsächlich an diesem Glauben an die Zukunft als eine positive Entwicklung fehlt. Also Zukunft als Katastrophe bringt sehr gut auf den Punkt, würde ich sagen. Und das alles in der ganzen Gemengelage, wie gesagt, führt aus meiner Sicht zu dieser Schutzstrategie der Härte, die man, denke ich, schon überwinden kann und sollte, die aber gleichzeitig auch, ich würde sagen, einen empathischen Blick darauf braucht, warum wir es uns in dieser Härte eingerichtet haben, ja, ich möchte fast sagen, einrichten mussten, um überhaupt in dieser Welt einen Umgang zu finden.
Ich möchte noch einen Aspekt aufgreifen im Zusammenhang mit der Gesamtgemengelage, die ich aus deinem Buch oder aus deinen Büchern gelernt habe, nämlich, dass du schreibst, auch in Kulturkämpfen der Gegenwart ist das Nullsummendenken präsent. Ich habe diesen Gedanken des Nullsummendenkens extrem spannend gefunden. Kannst du den kurz erläutern, bitte?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch eine weiter dieser Denkschablonen, die man zuerst einmal offenlegen muss. Das ist ja auch aus meiner Sicht die Aufgabe der soziologischen, kulturwissenschaftlichen Forschung, zuerst einmal zu analysieren, was geht da vor. In letzter Zeit wird gerne dann einem vorgeworfen, ja, was ist die Lösung? Und ich sage, wir müssen zuerst einmal wissen, was ist das Problem? Also problematisieren im besten Sinne ist wichtig. Und ich glaube, eine dieser Denkmuster, in dem wir festgefahren sind, ist dieses Nullsummenspiel. Kurz zusammengefasst, wir gewinnen nur dann, wenn die anderen verlieren und umgekehrt. Also wenn die anderen gewinnen, dann verlieren wir und so weiter. Ja, also das heißt so ein bisschen dieses Gegeneinander ausspielen. Erstens einmal steht dahinter, es gibt die anderen und es gibt uns. Also das ist auch eine klare Trennung. Vor allem aber diese Idee, dass es wurde jetzt auch letztens im Wahlkampf immer wieder von unterschiedlichen Politikern stark dieses Bild eingebracht, der Kuchen, den wir haben, den es zu verteilen gilt. Und das ist eine enden wollende Ressource. Und wenn Hausnummer die Flüchtlinge jetzt 10% vom Kuchen bekommen für die Grundversorgung, dann bleiben nur mal 90% für die anderen und umgekehrt. Ja, so. Und das basiert leider auf einigen Fehlannahmen tatsächlich. Und eine dieser großen Fehlannahmen ist ja auch, und ich beziehe mich da auf vor allem sehr viel interessante, auch ökonomische Forschung aus den Vereinigten Staaten, dass ja Rassismus jetzt unter Anführungszeichen nur marginalisierten Gruppen in der Gesellschaft schaden würde. Also Menschen, die als schwarz oder braun gelesen werden oder die vielleicht einen muslimischen Hintergrund haben oder wie auch immer, aber nicht der weißen Mehrheitsbevölkerung. Ja. Und das alles, was wir tun an antirassistischen Maßnahmen oder man könnte es noch allgemeiner formulieren, an Antidiskriminierungsmaßnahmen, hilft diesen ganzen Minderheiten da, aber im Grunde die Mehrheitsgesellschaft, ja, die gibt halt dadurch was auf, die hat was aufzugeben. Und da zeigen sehr viele Forschungen in diesem Bereich, wie gesagt, auch aus den Wirtschaftswissenschaften, dass Rassismus im Grunde allen schadet, beziehungsweise die Bekämpfung von Ausgrenzung und Diskriminierung, das Reinholen von immer mehr und mehr Gruppen und die Teilhabe von mehr Gruppen hilft auch allen in der Summe. Ich möchte nur ein Beispiel geben, weil ich das so eindringlich fand. Als die Rassensegregation in den Vereinigten Staaten aufgehoben wurde, gab es ja vor allem in den Südstaaten großen Widerstand in einer, würde ich sagen, rassistisch geprägten Kultur. Und damals war ja eine Forderung, nicht nur dass Schulen geöffnet werden mussten für alle Kinder, dass es nicht mehr Schulen für schwarze und weiße Kinder gibt, sondern auch Schwimmbäder, Freizeitparks und so weiter. Segregation ist zu beenden. Und in einigen Dörfern und Städten in den Südstaaten, weil der Rassismus dort so tief verankert war, hat man aber nicht das Schwimmbad für alle Kinder geöffnet, sondern man hat das Schwimmbad komplett geschlossen, damit eben schwarze und weiße Kinder sich nicht vermengen und damit man vor allem nicht den Zugang für die schwarzen Kinder ermöglichen muss. Was hat das bedeutet? Unterm Strich hatten die weißen Kinder auch kein Schwimmbad mehr. Und das ist jetzt sehr plakativ, das kann man noch viel weiter deklinieren natürlich, das ist sehr plakativ, das, was ich meine mit das Nullsummenspiel führt im Grunde zu Ende gedacht zu schlechten Ergebnissen für alle. Und vieles an Antirassismuspolitik in den Vereinigten Staaten, das kann man auch gut nachzeichnen, hat nicht nur der marginalisierten schwarzen Bevölkerung geholfen, sondern auch ganz stark der weißen Arbeiterschicht, ja, die genauso betroffen war von ökonomischen Ausschlusskriterien, von sozialen Ausschluss. Und die hat auch zum Beispiel vom freien Hochschulzugang profitiert, ja, von der Möglichkeit, dass immer mehr öffentliche Bibliotheken auch in den Südstaaten geschaffen wurden, dass man eben versucht hat, egalitäreren Zugang zu unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen zu schaffen. Und ich glaube, da liegt auch eine Ableitung für, ja, ich möchte fast sagen, zivilgesellschaftliche Kämpfe der Gegenwart, nämlich, dass es diese Allianzenbildung braucht. Und diese Allianzenbildung darf nicht stehen bleiben bei engen Identitätskonzepten, schwarz-weiß etc. etc., obwohl ich natürlich die Diskriminierung, die damit einhergeht, reflektieren muss, sondern ich brauche diese breiten Allianzen. Ich finde immer noch, dass die amerikanische Bürgerrechtsbewegung eine der eindringlichsten und man muss auch sagen erfolgreichsten Bewegungen der letzten Jahrzehnte war, weil sie eben diese breite Allianz gefunden hat und weil ein Martin Luther King von Anfang an auch sehr pragmatisch nachvollziehbar gesagt hat, ohne die Weißen wird es nicht gehen. Und wir müssen sozusagen alle an Bord holen. Ich glaube, das ist eine wichtige Ableitung, die da dahinter steht, weil wir, jetzt mache ich einen großen Sprung auf die österreichische Zivilgesellschaft, ob es Besetzung der Hainburger Au war oder das Lichtermeer oder sonst große Leuchttürme, Leuchtmomente der Zivilgesellschaft in Österreich, Das hat immer deshalb funktioniert, weil es eine breite Allianz gab. Da waren nicht nur die, weiß ich nicht, vermeintlich linksextremen Aktivisten, die sich an die Bäume gekettet haben. Da war die Kirche genauso mit dabei. Da waren alle Religionsgemeinschaften dabei. Die Medien waren mit dabei. Christlich-Soziale waren mit dabei. Diese breite Allianz ist es, glaube ich, die eben auch dieser Polykrise, die du jetzt zitiert hattest, etwas entgegensetzen kann.
An weiteren interessanten Gedanken in deinen Büchern, die da gut dazu passen, habe ich gefunden, dass schon aus einem gewissen Eigennutz heraus wir alle daran Interesse haben sollten, an so Institutionen wie den allgemeinen Menschenrechten nicht zu rütteln. Du schreibst in deinen Büchern mehrmals, wenn man einer bestimmten Bevölkerungsgruppe allgemeine Menschenrechte wegnimmt, nimmt man sie uns allen weg. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben. Ich finde, das ist ein Aspekt, der vielen Menschen überhaupt nicht bewusst ist. Also diese Errungenschaft, wie zum Beispiel die EGMR, die hat es nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der größten menschlichen Katastrophe unserer Zeit, hat es die ja nicht ohne Grund gegeben. Und die ist eben auch nicht ohne Grund allgemeingültig, da werden keine Unterschiede gemacht. Und an das muss ich immer denken, wenn ich so selbst von der ÖVP Signale höre, so quasi, ja, die müssten wir jetzt schon wieder aufschnüren. Und was da ja verloren geht, ist der Gedanke, den du in deinen Büchern eben mehrmals beschreibst, naja, ich kann nicht Einzelnen allgemeingültige Menschenrechte wegnehmen. In dem Moment gelten sie nämlich für alle, niemand in dieser Klarheit.
Alle oder niemand, ja. Alle oder niemand. Es ist ja das, ich sage immer, die Krux an den Menschenrechten ist ja ihre Universalität. Ja, der Einzelne sagt ja, ich hätte gerne Menschenrechte, aber die anderen bitte nicht, ne? So, und genauso funktioniert's halt nicht. Das Spannende gerade auch am aktuellen Asylrecht, das sich ja vor allem auf die Genfer Flüchtlingskonvention beruft, die man ja genau deshalb auch konzipiert hat, weil man diese großen Fluchtbewegungen während und nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen hat und gesehen hat immer wieder, dass Menschen vor verschlossenen Türen im übertragenen Sinne gestanden sind, bis hin zu ganzen Flüchtlingsschiffen, die über den Atlantik bis nach Amerika gefahren sind, voller jüdischer Flüchtlinge, die sind zurückgewiesen worden, durften nicht anlanden. Da gab es zum Beispiel die Geschichte des Flüchtlingsschiffs St. Louis. Da hat unter anderem Daniel Kehlmann auch ein Theaterstück darüber verfasst. Und dieses Flüchtlingsschiff durfte weder in Kuba anlanden noch in den Vereinigten Staaten, sodass es zum Ende dieser Reise sogar wieder zurückfahren musste nach Europa. Und einige der Passagiere sind dann in der Shoah ums Leben gekommen. Das ist jetzt nur ein Beispiel unter vielen. Und aus dem heraus ist dieses moderne Flüchtlingsrecht und dieses Recht auf Schutz, Recht darauf, zumindest mal den Asylantrag stellen zu dürfen. Ja, das heißt noch nicht, dass ich Asyl bekommen werde, dass ich Anspruch auf Asyl habe. Aber ich habe Anspruch darauf, dass meine Schutzgründe in einem fairen rechtsstaatlichen Verfahren gehört werden. Das ist der Dreh- und Angelpunkt des modernen Asylrechts. Das ist das, was die Leute, die sagen, Zurückweisung an der Grenze abschaffen wollen. Ja, und das ist jetzt nur so die historische Genese, damit man sich das vor Augen führt. Und ursprünglich würde dieses moderne Zivilrecht, das jetzt vor allem die Europäer weiterentwickeln oder ganz abschaffen wollen, für die Europäer geschaffen. In der ersten Fassung der Genfer Flüchtlingskonvention, und in manchen Ländern gilt nur die, weil die Zusatzprotokolle dort nicht ratifiziert wurden, Türkei zum Beispiel, gilt die Genfer Flüchtlingskonvention nur für europäische Flüchtlinge. Ja, später hat man gesagt, alle Menschen haben Recht darauf, aber ursprünglich waren es was für die Europäer gedacht. Und es ist halt schon ein bisschen eine Paradoxie der Geschichte, dass jetzt in dem Moment, wo die Europäer zum Glück, muss man sagen, großteils auf der anderen Seite stehen, mit Ausnahme der Ukrainer, könnte man sagen, jetzt sagen wir, jetzt brauchen wir es aber nimmer nicht, jetzt können wir es vielleicht ein bisschen nach unten nivellieren, jetzt schauen wir, was wir da irgendwie updaten oder weiterentwickeln können etc. Und das ist, wie du es ja richtig sagst, fatal. Einerseits, weil es geschichtsvergessen ist. Ich glaube aber auch, dass es deshalb fatal ist, weil genau diese langsame Form der Erosion, Beschneidung oder Norddeutsch Weiterentwicklung ein Einfallstor bildet. Natürlich beginnt es nicht bei den etablierten Gruppen in der Gesellschaft, bei jenen, die Macht haben, die Ressourcen haben, die anerkannt sind, deren Zugehörigkeit nicht in Frage gestellt wird. Es beginnt bei den besonders marginalisierten Gruppen. Deren Rechte werden angeknappert, unterwandert, angepasst, weiterentwickelt etc. Und ich glaube, eine der marginalisiertesten Gruppen überhaupt in unseren westlichen Gesellschaften sind die Geflüchteten und Vertriebenen dieser Welt, weil sie eben nicht unter der Schutzmacht einer Nation stellen, Sie haben ja durch ihre Flucht ihren eigenen Staat zurückgewiesen und suchen jetzt eben um einen Konventionspass an, Asylstatus, Schutzstatus in einem anderen Land, haben aber nicht mehr die Möglichkeit, in dieses Land zurückzukehren in vielen Fällen. Das ist ein sehr prekärer Status eigentlich. Und dort, und man muss leider weder weiter in die Geschichte zurückgehen, noch geografisch weiter Distanzen überbrücken, um zu erkennen, dass die Beschneidung der Rechte dieser Gruppen sehr oft leider das Einfallstor gebildet hat für die schleichende Erosion der Rechte auch etablierterer Gruppen in der Gesellschaft. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, leider aus einem unmittelbaren Nachbarland. In Ungarn werden nicht nur die Rechte von Schutzsuchenden mit Füßen getreten, das Asylrecht quasi ausgehebelt, sondern dort ist auch die Medien- und Pressefreiheit massiv unter Druck geraten, die Unabhängigkeit der Justiz. In Polen ist es ähnlich, reproduktive Rechte von Frauen stehen dort auf dem Spiel und so weiter und so fort. Also da sieht man klar, was diese Einfallschneise gemacht hat und wie sich das fortsetzt. Und deshalb plädiere ich, also ich bin ja im tiefsten Inneren eine absolute Pragmatikerin, was die Leute oft gar nicht von mir glauben, weil ich glaube, jeder, der sich mit Flucht beschäftigt, muss pragmatisch sein, sonst geht nichts weiter. Ich bin der Meinung, es ist auch wirklich legitim zu sagen, aus einem aufgeklärten Eigeninteresse heraus, bekennen wir uns zu den Menschenrechten, weil vielleicht brauchen wir sie selber einmal und dann hätten wir sie gerne. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich vor Augen zu halten, gerade in so fragiler werdenden Zeiten, in unsicherer werdenden Zeiten, finde ich es eigentlich sehr selbstvergessen zu sagen, na, Asylrecht tun wir weg. Wer weiß, was passiert. Also ich will jetzt überhaupt kein weiteres Bedrohungsszenario aufmachen, weil ich glaube, wir haben genug davon. Aber man sieht ja, wie nahe plötzlich ein Krieg kommen konnte im Jahr 2022. Und mitten unter uns leben ja nicht nur viele syrische und afghanische geflüchtete Menschen, auch europäische Flüchtlinge, nämlich viele Ukrainerinnen, die hier wahrscheinlich dauerhaft eine neue Heimat gefunden haben.
Glaubst du, dass so manchen politisch Verantwortlichen, der eben mit dieser Büchse der Pandora spielt, so würde ich es jetzt einmal nennen, eben, wie du sagst, Update, Erneuerung der so fundamentaler Rechtsinstitute wie der EGMR, also in meinem Studium, meinem Jus-Studium im Verfassungsrecht, also da hat es so Fixpunkte gegeben, eben die Verfassung, die wird ja laufend in Frage gestellt, nicht ohne Grund, die Gerichtsbarkeit wird laufend in Frage gestellt, dass denen bewusst ist, an welchen Grundfesten sie da rütteln, machen die das bewusst oder sind ihnen die nächsten Sind die weiteren Folgen, die du jetzt geschildert hast, sind ihnen die bewusst oder nehmen sie die bewusst in Kauf oder ist ihnen das gar nicht bewusst? Das frage ich mich manchmal. Ich bin mir nicht sicher. Also entweder es ist wirklich die Strategie zu sagen, man rüttelt ganz bewusst dran, um diese Instabilität dann für seine politischen Zwecke zu nutzen. Oder denkt man sich, na, damit mit dieser Kritik, da kommt man gut an, da gewinnt man Wahlen und das reicht einmal inzwischen.
Ich glaube, es geht vor allem darum, die Grenzen des Sagbaren und des Denkbaren zu erweitern. Ich mache es einmal denkmöglich, dass man da was machen könnte, dass da schon was geht. Ich eröffne diesen Möglichkeitsraum. Lasst uns mal frei darüber sprechen. Keine Denkverbote, wird man ja noch sagen dürfen und so weiter. Ja. Und das macht natürlich, was er so fängt. Ich glaube nicht, dass die der Meinung sind, oder ich kann es niemandem psychoanalysieren und will es auch gar nicht, ich glaube nicht, dass die allermeisten der Meinung sind, übermorgen werden wir einfach so aus der EMRK aussteigen oder wir werden die Flüchtlingskonvention abschaffen. Ich glaube, die meisten sind diese Sachzwänge und auch juristischen Zwänge sehr wohl bekannt. Aber es geht schon auch und zunehmend leider im politischen Bereich um den Diskurs und Diskurshoheit und auch die Debatte, wohin zu bringen, wo sie einem selber dann auch nutzt. Und ich eröffne dadurch eben diesen neuen Möglichkeitsraum. Ich schaffe eine manchmal wirklich sehr einfach klingende Lösung, die da im Raum steht. Weil man hört ja sehr oft, dieses und jenes könnte wir machen, aber es geht nicht, weil wir haben völkerrechtliche, unionsrechtliche Verpflichtungen, die wir eingegangen sind. Und dann komme ich daher als der große Heilsversprecher, ich gendere bewusst nicht und sage, ja, lass uns mal ganz offen denken, ja, tabula rasa, weiße Wand, was könnten wir machen, wenn wir denn nicht diese Restriktionen hätten. Und das wirkt einerseits unglaublich innovativ, radikal, revolutionär schon. Ich erinnere mich daran, dass sich ja Herr Strache nicht von ungefähr mit Che Guevara gleichgesetzt hat, man will ja irgendwie schon ein bisschen so edgy wirken, anecken. Und umgekehrt aber wirkt es auch wie ein ganz, ganz konkreter Lösungsansatz, weil damit würden sich ja vermeintlich viele Probleme gar nicht mehr stellen, viele Restriktionen nicht mehr stellen. Und dann ist es, glaube ich, sekundär, ob man es wirklich in die Umsetzung bringt. Und ganz ehrlich, ich glaube schon, dass es auch einer österreichischen Freiheitlichen Partei sehr wohl bewusst ist, dass sie die Festung Österreich, was auch immer damit gemeint ist, nicht von heute auf morgen umsetzen können, gar nicht wollen, weil das würde einem wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes gleichkommen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, einfache Lösungen zu präsentieren. Wenn es um die Umsetzungsfrage gibt, glaube ich, da sind wir als Wahlvolk vielleicht auch ein bisschen mit einem Kurzzeitgedächtnis gestraft. Da erinnert man sich gar nicht mehr so lang zurück. Das wird dann gar nicht mehr eingefordert. Und es hat aber, und das ist die Wirkung, die nicht trivial ist, nachhaltig den Diskurs wieder ein bisschen nach rechts verschoben, wieder ein bisschen die Mitte neu gesetzt, wieder, auch das beobachte ich mit Sorge, Konzepte von ganz rechts außen, teilweise von der identitären Bewegung kommend übernommen, wie Remigration oder andere. Auch das ist natürlich keine Lösung für irgendeiner dieser Probleme, die ich anfangs skizziert habe, weder überlastete Schulen noch Extremismus und Radikalisierung. Aber darum geht's gar nicht, ja, sondern ich habe diesen Begriff nachhaltig eingepflegt in die Debatte und alle anderen Parteien aber müssen sich jetzt neu oder müssen nicht, aber tun es leider der Erfahrung nach sehr häufig, neu um diese wieder verschobene Mitte ausrichten und entweder in irgendeiner Form reagieren auf diese neue Begrifflichkeit, auf dieses neue Denk- und Sagbare oder aber, und das passiert zusehends immer weniger, ganz frontal dagegen angehen und eine Brandmauer bilden. Und in Deutschland beispielsweise passiert das noch teilweise, aber auch da erkennt man, diese Mauer ist gefährlich am Bröckeln.
Ich finde, du beschreibst in deinen Büchern ja diese neue Härte gut und hast unter anderem den Satz drin, diese Härte entwickelt sich gerade zu einem neuen gesellschaftlichen und politischen Ideal. Also du schilderst da, dass eben diese harte Haltung, und die wirkt vor allen Dingen in dieser Migrationsfrage extrem, finde ich, dass die sich quasi zu einem Trend entwickelt. Ich habe vor ein paar Tagen auf X ein Video gesehen vom bayerischen Ministerpräsidenten Söder, und das würde ich jetzt gern einspielen, weil ich finde, das dauert 29 Sekunden, aber in diesen 29 Sekunden ist dieser, wie du beschreibst, neuer gesellschaftlicher und politischer Trend der Härte extrem gut hörbar. Hören wir da mal kurz rein.
Wir müssen jetzt endlich die Migration begrenzen. Es wächst uns seit Jahren über den Kopf, und zwar nicht nur logistisch. In vielen deutschen Vorstädten fühlt sich der eine oder andere gar nicht mehr daheim, ist nicht mehr ganz sicher, in welchem Land er eigentlich lebt. Und deswegen muss sich das wieder ändern. Wir helfen gern, aber das ist unser Land, meine Damen und Herren. Und unser Land muss von uns geprägt und geführt werden, liebe Freundinnen und Freunde.
Ich habe den Ausschnitt auch deswegen gewählt, weil er wirklich in 29 Sekunden so alles unterbringt, was man dem Thema unterbringen kann. So, also diese apokalyptische Vision ist schon seit Jahren, werden wir mehr, wie du davor gesagt hast, mehr weniger überrannt. Man erkennt seine eigenen Städte nicht mehr. Dann, was auch sehr stark da rauskommt, ist, was ja die CSU ja auch seit vielen Jahren sehr gut macht, diese Abgrenzung schafft natürlich wieder eigene Identität. Das wird auch dazu benutzt. Aber das ist schon eine Tonalität und eine Härte. Ich habe jetzt bewusst einen deutschen Politiker genommen, die schon symptomatisch ist.
Ja, und die immer weiter eben auch von den Mitteparteien aufgegriffen wird und vorangetrieben wird. Also es gab ja fast zeitgleich auch dieses Spiegelcover mit Olaf Scholz, das betitelt wurde mit die neue Härte in der Asylpolitik. Habe ich mich insgeheim, muss ich ehrlich gestehen, ein bisschen gefreut, wenn man dachte, da ist was dran an dem Titel, den ich gewählt habe fürs Buch. Weil dieses harte Durchgreifen, harte Vorgehen, natürlich verwendet man bewusst auch diese Begrifflichkeiten. Da steht ja auch was dahinter. Da kommt es ja zu Assoziationen im Kopf, die man auch, glaube ich, bewusst hervorrufen will. Ich glaube, in diesem Einspiel ist vieles drinnen, das uns immer wieder begegnet in der aktuellen politischen Debatte. Es ist vor allem diese Fokussierung all dessen, was mir da über den Kopf wächst, all dessen, was mich so erschöpft, all diese Transformationen, Veränderungen und so weiter, die fokussiere ich auf ein ganz konkretes Problem, Migration. Da leite ich ab, die ist zu viel, Punkt. Und die Lösung lautet, Migration begrenzen. Und im ersten Moment entlastet das. Ja. Das entlastet mental, weil da habe ich einen klaren Perpetrator, würde man sagen, einen klaren Täter fast, ja, man könnte auch sagen, einen Sündenbock identifiziert. Da kann ich ganz klar sagen, all diese Themen, die euch beschäftigen, von Jugendkriminalität hin zu Bildung und Schulen, zu Extremismus, Radikalisierung und so weiter, hat einzig und allein mit den Flüchtlingen zu tun. Und unser Rezept lautet deshalb mehr Abschiebungen, Grenzkontrollen, Grenzen dicht etc. Ja. Gleichzeitig muss man ja sagen, ich finde, dass bei solchen episodisch immer wieder vorkommenden Forderungen von vielen Politikern eigentlich quer durch das Spektrum, interessant, weil wir ja seit 2015 nichts anderes tun, als immer und immer restriktiver zu werden in der Asylpolitik. Also nenne mir eine asylpolitische Maßnahme, die zu einer Liberalisierung des Asylrechts geführt hat. Im Gegenteil, es wurde immer und immer restriktiver. Und jeder einzelne Politiker vom Söder abwärts tritt aber auf, als wäre er jetzt der, der es endlich anspricht und der endlich eine Kehrtwende einfordert. Das ist keine Kehrtwende, das ist eine Weiterführung des Trends. Und ich frage mich, wie lange wir dieses Spiel noch weiterspielen müssen, bis wir erkennen, dass dieses Patentrezept, das wir seit 2015, eigentlich schon länger, aber seit 2015 ist es akut geworden, anwenden, nämlich abschieben, abschotten, auslagern, dass dieses Patentrezept ja offenbar nicht tauglich darin war, dass Menschen weiterhin nach Europa kommen wollen, dass sehr viele Menschen auf dem Weg nach Europa zu Tode kommen und dass unsere Gesellschaft in einer Veränderung begriffen ist und mitunter wir auch sicherheitspolitische Themen haben, die aber ganz offensichtlich sich nicht durch reine Abschiebung oder Abschottung lösen lassen. Also da stelle ich mir schon die Frage, wie lange wir das noch weiterspielen müssen, bis wir zu dieser Erkenntnis kommen. Ja, wenn ich immer das Gleiche tue und immer zum gleichen unbefriedigenden Ergebnis komme, muss ich ja irgendwann die Ableitung treffen, würde ich sagen, dass man vielleicht was anderes mal probiert. Da sind wir noch nicht, glaube ich, bei dem Punkt. Vielleicht muss es erst mal noch ein bisschen schlimmer werden, bevor es besser wird. Das ist auch meine Überzeugung.
Ja, das hat auch der Vortragende, wo wir gemeinsam tot waren, so gesagt. Und ich habe da im Vorgespräch schon gesagt, das ist für mich so eine erschreckende Vision. Und ich will mich da eigentlich dagegen stemmen, wiewohl ich die Einschätzung teilen muss. Vielleicht brauchen, aber es kann ja nicht sein, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir warten, bis es wirklich richtig schlecht ist, damit wir alle gescheiter werden. Aber schaut so aus.
Es ist natürlich wahr, und ich habe da im Buch auch einige Beispiele, nicht von ungefähr braucht es oft, ich würde sagen, Erschütterungen der westlichen Zivilisation, die dann auch zu einer Art Fortschritt, nämlich zu einem sprunghaften Fortschritt geführt haben. Also das sieht man bei diesen Grundsatzdokumenten, die du schon angesprochen hast, Menschenrechtskonvention, Genfer Flüchtlingskonvention etc. Die sind natürlich entstanden, weil man Lehren gezogen hat aus den beiden Weltkriegen und aus dem, was da geschehen ist. Und hat man gesagt, dieses nie wieder, das reicht nicht, wenn wir das wie eine Fahne vor uns hertragen. Das muss kodifiziert werden, das muss in Recht gegossen werden. Wir sehen aber auch, dass andere Formen des gesellschaftspolitischen Fortschrittes, ja, was etwa Frauenrechte betrifft und stärkere Gleichstellung von Frauen, leider bis zu einem gewissen Grad dieser Satz zutrifft, den ich nicht mag, ich erkläre ihn gleich, aber bis zu einem gewissen Grad trifft er zu, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Ja. Was haben wir gesehen in den beiden Weltkriegen, als die Männer an der Front waren? Und das war eben genau die Zeit auch der Frauenwahlrechtsbewegung vor dem Ersten Weltkrieg. Die Frauen mussten die ganzen Jobs machen, die früher die Männer gemacht haben. Die waren plötzlich Schaffnerinnen, die waren Fähnriche sogar, die sind in den Fabriken eingesprungen, auch Frauen des Bürgertums. Und irgendwann einmal auch nach dem Krieg haben dann gerade die Suffragetten gesagt, also Moment einmal, ja, für die Arbeitskraft sind wir gut genug. Wir haben unter Beweis gestellt, sowohl was Muskelkraft als auch Gehirnmasse betrifft. Das waren ja so die Argumente jener, die gegen das Frauenwahlrecht waren.
Da gibt es heute noch die Argumente.
Ja, also teilweise. Ja. haben gesagt, also da haben wir bewiesen, dass wir es eh können, dass wir mindestens so gut sind wie die Männer, wenn nicht besser. Also wo bleibt jetzt das Wahlrecht? Und da gab es keinen Weg zurück mehr. Und das ist das, was der Philosoph Philipp Blom einmal auch als diesen Veränderungsmoment bezeichnet hat, den es braucht, ja, den auch aus seiner Sicht die Klimabewegung brauchen würde. Das eine ist nämlich, dass ich argumentativ in Stellung sein muss. Ja. Ich muss irgendwie verdeutlichen und ich muss Argumente haben, politische Argumente, warum es politische Teilhabe für Frauen braucht, warum es Klimaschutzmaßnahmen braucht etc. Das ist nur das eine. Diese Argumente müssen aber auch auf eine gesellschaftliche Plastizität treffen. Ja. Eine Veränderungsmöglichkeit, die da ist. Eine Formbarkeit könnte man übersetzen. Die Gesellschaft muss auch irgendwie reif sein für diese Veränderung, die ich setzen will. Und leider zeigt der Blick zurück in die Geschichte, dass Gesellschaften dann formbar sind, also wie Plastilin, daher kommt dieser Begriff, wenn es tatsächlich diese Erschütterungen gibt. Das sind häufig Zeiten von Krieg, von Auseinandersetzung, von Konflikten und so weiter. Und dann lässt sich auch eine gesellschaftliche Transformation leichter voranbringen. Das Schwierige ist natürlich, wenn ich jetzt wieder mit Blick auf die Klimabewegung an einen Punkt gelangt bin, wo mir vorkommt, es geht aber nichts weiter. Ja, vielleicht, weil ich genau noch nicht dort bin, ja, an diesem wunden Punkt, wo ich merke, ich kann eben auch im positiven Sinne diese Veränderung voranbringen.
Ich glaube, was im Fall des Klimas, also wenn wir jetzt vor kurzem Thema Migration abweichen, auch ein Riesenproblem ist, dass das so langsam ist. Mhm. Und so mittelbar. Also jetzt wollte ich schon sagen, wenig unmittelbar, aber vielleicht sagen wir es einfach mittelbar. Es ist so wie der Frosch im Kochtopf. Du drehst im wahrsten Sinne des Wortes langsam die Temperatur raufgedreht. Und es ist keine unmittelbare keine Naturkatastrophe, die plötzlich kommt, sondern es ist so schleichend. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen auch deswegen weniger greifbar. Obwohl jetzt mit jedem Sommer wird es eh greifbarer. Aber so ganz generell ist natürlich so eine langsame Entwicklung für Menschen, lösen wahrscheinlich nicht so schnell Erschütterung aus, sondern nur auf lange Zeit.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, und vor allem auch diese Verbindung von der Kausalität einfach, die ich habe, nicht? Also ich setze Handlungen und ich erkenne ja erst die Wirkung dieser Handlungen, die sich entfaltet über Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Also diese Unmittelbarkeit fehlt, wie du richtig sagst. Und ich denke auch, dass das ein Problem ist, weil wir sind als Menschen nicht so gestrickt, dass wir das mental zusammenbringen, ja? Also wir können das rational irgendwie annehmen. Aber, und das ist auch ein wichtiges Argument in meinem Buch, wir brauchen immer auch diese emotionale Ebene. Die Emotionen sind der Türöffner für die Argumente. Abgesehen davon, dass ich ohnehin kein Fan bin von dieser vermeintlichen und auch schon durch wissenschaftliche Forschung widerlegten Trennung von Ratio auf der einen Seite, Emotio auf der anderen Seite. Emotionen, Gefühle entstehen auch im Gehirn, nicht im Herz. Das Herz hat eine andere Funktion im Körper. Also ich glaube, auch da sind wir gut daran, das nicht so abzutun. Und das mag jetzt gerade aus dem Mund einer Migrationsforscherin seltsam klingen, aber ich bin auch der Meinung, gerade die Migrationsdebatte darf und muss Raum für Emotionen haben. Ja, also irgendwie alles, über alles drüber zu reden und schlecht zu reden, wenn ich sage, du agierst nur aus einer Emotion heraus, das hilft uns überhaupt nicht weiter, weder im politischen Raum noch im gesellschaftlichen, würde ich sagen. Und ich bin aber der Meinung, dass alle Emotionen abgebildet werden sollen. Also nicht nur die Sorge und Ängste der viel zitierten Wutbürger, die sagen, Grenzen zu abschieben, sondern auch die Sorgen und Ängste erstens mal geflüchteter Menschen selbst, über die reden wir viel zu wenig, weil ich glaube, deren Sorge und Ängste sind noch einmal gewichtiger als irgendeine Sorge, die in der Mehrheitsgesellschaft herrscht. Und natürlich auch von jenen, die sich beispielsweise in der Flüchtlingsbetreuung engagieren. Also es gibt auch noch diese Seite. Die sind manchmal nicht so laut hörbar, weil die teilweise auch sehr eingedeckt sind mit der tagtäglichen knochenharten Integrationsarbeit, die sie leisten. Aber die gibt es. Und ich würde gerne auch dieses Potpourri abbilden und abgebildet wissen, wenn wir sagen, wir wollen diese Gefühlsstruktur der Gesellschaft auch wahrnehmen. Weil ich glaube, dass es das tatsächlich braucht.
Ich würde jetzt gerne zum Abschluss nämlich genau bei dieser emotionalen Ebene bleiben. Du hast ein Wort in deinem Buch mehrmals erwähnt, nämlich Zugewandtheit. Das finde ich extrem spannend, weil du hast da halt schon von durchlässigen Grenzen gesprochen, nicht von offenen Grenzen und nicht von wahllosen Ein- und Auswanderungsgeschichten, sondern von einer Durchlässigkeit. Und da hat mir der Begriff der Zugewandtheit sehr gut gefallen. Also auch diese Zugewandtheit Fremden gegenüber, diese Offenheit auch schwierigen Themen gegenüber. Mir geht es ja total ab, dass es hat sich ein, finde ich, im Verwandten- und Bekanntenkreis so eine neue Härte gebildet, dass man miteinander nicht mehr diskutieren will, sondern da gibt's am Tag die eine Meinung und die andere Meinung und jeder beharrt auf seiner Meinung und horcht nicht einmal mehr gescheit dem anderen zu. Also ist diese Zugewandtheit da etwas, was jeder und jede von uns zumindest probieren sollte oder fast muss?
Ja, also es gibt natürlich viele andere Begriffe, die das beschreiben, was du jetzt skizziert hast. Eine Polarisierung, die sich irgendwie zeigt, eine Blasenbildung, die Echokammer, jeder zieht sich ins eigene zurück und eine fehlende, ich habe es genannt, fehlende Zugewandtheit, man könnte auch sagen fehlende Offenheit. Ich fand diesen Begriff tauglich dafür, das zu beschreiben, was ich meine, wenn ich sage, weder ganz offen noch ganz geschlossen. Und das ist mir wichtig, erstens mal mit Blick auf Migration. Ich plädiere weder für sperrangelweit offene Grenzen, die wir eh schon seit langem nicht mehr haben, nicht einmal im Schengen-Raum, noch für komplett geschlossene. Ich plädiere für Durchlässigkeit nach klaren und klar nachvollziehbaren Kriterien für beide Seiten und auch für Mitspracherecht für beide Seiten. Grenzen, die Schutz und Sicherheit bieten für beide, für Ankommende und Aufnehmende. Und im übertragenen Sinne, glaube ich, braucht es das auch im Austausch miteinander, weil wir haben jetzt eh schon sehr schön im Gespräch skizziert, woran es da hakt, also dass es da diese Blasenbildung gibt, diesen Rückzug ins eigene und immer wenig Bereitschaft und ja auch einfach Ressourcen, sich dem anderen auszusetzen. Also an dem hapert es schon. Und im Grunde gehe ich da mit diesem Konzept der Zugewandtheit zurück auf Hannah Arendt, die ja gerade für alle Migrationsforscher eigentlich immer so ein Ideal ist und auf die man sich gerne bezieht. Und die selber mal gesagt hat, also was es ja braucht, ist es, dass die Menschheit selbst einander dieser Zugehörigkeit zur Menschheit zugestehen muss. Ja? Also wir haben keinen übergeordneten Gott mehr, an dem wir glauben. Das ist vorbei nach den Erfahrungen der Shoah. Es gibt kein Naturgesetz. Die Menschheit selbst ist es, die dieses Recht, Rechte zu haben und das Recht zur Menschheit zu gehören, immer dem anderen Menschen zugestehen muss. Und wie gelingt das? Sie sagt, man muss sich an der Stelle jedes anderen denken. Also im Grunde könnte man sagen, eine Empathie in irgendeiner Form, ja. Eine Nähe, die ich brauche, um auch wahrzunehmen, wie es denn dem anderen, und sie sagt auch dem konkret anderen geht, das mitzudenken und das einmal zu lernen als eine Fähigkeit oder auch eine Kompetenz. Also sie sieht es tatsächlich als eine intellektuelle Kompetenz, nicht als eine Gefühlsleistung, also eine intellektuelle Kompetenz. Dazu braucht es die Nähe zum anderen. Ich muss den anderen irgendwie an mich heranlassen, bis zu einem gewissen Grad. Und ich habe das tatsächlich jetzt, das war ein bisschen mein Sommerprojekt, sage ich also im Privaten erzählen, versucht, mich stärker in meinem privaten Umfeld auch mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Also ich habe da irgendeinen Startvorteil, weil in meinem engsten Familienumkreis gibt es FPÖ-Wähler, was jetzt nicht so überraschend ist, weil wenn 30% in dem Land FPÖ wählen, trifft man schon mal wen. Und das ist jetzt kein Argument, ich würde mich jetzt nicht mit dem Martin Sellner auf einen Kaffee treffen, ich glaube, das geht zu weit. Aber ich bin schon der Meinung, dass man sich anderen Meinungen aussetzen soll und kann und eigentlich auch muss, natürlich immer in Wahrung der eigenen Ressourcen und des Wohlbefindens. Gar nicht so, weil ich den anderen überzeugen will, ja, oder überreden will oder ich mich von dem überzeugen lassen will, sondern dass ich dann interessanterweise Gemeinsamkeiten entdecke, die jetzt vielleicht nicht in der Asylpolitik liegen, ja, aber die zum Beispiel bei so ganz hochabstrahierten Grundwerten liegen, wie zum Beispiel Respekt ist mir wichtig. Ja. Ich habe vielleicht eine andere Ausprägung, Ausformung, Auslebung dieses Respekts dem anderen gegenüber als mein Gegenüber, aber wir können uns da auf was einigen. Ja. Oder wir sehen auch gewisse ganz konkrete tagespolitische Themen dann eh wieder sehr ähnlich. Ja. Zum Beispiel, weiß nicht, Verteilungsfragen oder ökonomische Fragen, aber Asyl sehen wir anders. Und das ist eine Erfahrung, unabhängig davon, was das mit dem anderen macht und was das fürs Wahlergebnis bedeutet und so weiter. Das ist eine Erfahrung, die wir brauchen, dass es bei eigentlich jedem anderen, würde ich sagen, es gibt Ausnahmen, aber bei eigentlich jedem anderen eine Anschlussfähigkeit gibt. Etwas, wo ich mich dem zuwenden kann und wo ich auch ja bis zu einem gewissen Grad etwas Neues daraus schöpfe. Und das ist nicht immer eine angenehme Erfahrung, kann ich auch sagen. Aber ich glaube, das ist etwas, was jeder Einzelne auch versuchen kann. Wie gesagt, in der Wahrung der eigenen Grenzen. Wie man vielleicht wieder ein bisschen mehr in dieses fremde Andere kommt, wie auch immer dieser fremde und andere für mich ist.
Ja, ich denke, dass dieser Versuch, diese Härte und diese Abgrenzung zu bekämpfen, letztlich wahrscheinlich unsere einzige Rettungsmöglichkeit ist, weil sie die Möglichkeit bietet, zumindest einen gewissen Grundkonsens zu erzielen über die ganz wichtigen Dinge. Deswegen auch immer, wie du davor gesagt hast, diese ganz wichtigen Dinge, mit denen man da irgendwann mal sogar in dem Fall in Rechtsnormen gegossen hat, wo man sagt, okay, wir können politisch unterschiedlicher Meinung sein, man kann ja zum Thema Migration unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube, das ist total legitim. Aber können wir uns auf gewisse, zum Beispiel Menschenrechte einigen? Und da habe ich ein bisschen Angst, dass das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Also das heißt, man tut so, als würde man eigentlich über verschiedene politische Standpunkte diskutieren. In Wahrheit geht es darum, ganz fundamentale Dinge, die unsere Gesellschaft sich erarbeitet, dazu gefährden. Das ist ein schmaler Grad. Aber also ich bin nach wie vor fix davon überzeugt, dass die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher diesen Grundkonsens prinzipiell will. Weil sie schon wissen, auf dem fußt unsere ganze Zivilisation.
Und da kommt jetzt wieder die Wissenschaftlerin, weil da kann ich tatsächlich auf empirische Daten verweisen. Und die sind manchmal frappant, vor allem wenn man es abgleicht mit der Debatte. Wenn wir uns anschauen, es gibt die sogenannte Europäische Wertestudie, die wird alle paar Jahre regelmäßig in fast allen Ländern Europas durchgeführt und die gibt so ein Stimmungsbild über Werte und Wertvorstellungen der jeweiligen Bevölkerung im Land. Das ist eine repräsentative Studie. In Österreich macht das eine Gruppe an der Uni Wien, diese Befragung. Und mit Blick auf Migration zeigt sich eine interessante Entwicklung im Zeitverlauf. In fast allen europäischen Ländern, mit Ausnahme Ungarn, komme ich noch dazu, hat sich die Einstellung Einstellung zur Migration insgesamt in der Bevölkerung über die letzten Jahrzehnte zum Positiven gewandt. Es gibt einen immer größeren Anteil der Bevölkerung, der grundsätzlich sagt, ja, unser Land braucht Migration für Wirtschaft und Arbeitsmarkt beispielsweise. Ein immer größerer Anteil der Bevölkerung, der auch sagt, ja, wir wollen Schutz geben, jenen, die diesen Schutz wirklich brauchen. Gerade in Österreich eigentlich ein relativ hoher Anteil, der sagt, wir haben eine humanitäre Tradition als Tor zum Westen und so weiter. Das ist immer noch im Selbstverständnis des Landes eingeschrieben. Gleichzeitig gibt es einen wachsenden Anteil von Personen, die ganz stark Integration einfordern. Deutsche Sprache vor allem, auch das ist ein Grundkonsens, wird ganz stark gerade in deutschsprachigen Ländern eingefordert. In Österreich auch sehr stark, und ich glaube, das hängt auch mit einer gewissen grundsätzlichen Mentalität zusammen. Wir fordern sehr stark die Anpassung, also dieses sich anpassen und so weiter, ist auch was Urösterreichisches. Ja. Und interessanterweise, der eine Punkt, den die Österreicher, aber auch die meisten anderen europäischen Länder nicht wollen, ist Chaos und Kontrollverlust. Da bin ich wieder bei dem. Irreguläre Migration, ja. Grenzen werden überlaufen, Grenzsturm. Das will niemand, ist eh klar, will ich auch nicht. Und ich glaube, da liegt ein Ansatzpunkt, ja. Und das zeigt aber auch, dass erstens mal die Einstellungen zur Migration viel differenzierter sind, als es die politische Debatte glauben machen würde. Und umgekehrt auch eigentlich die Mehrheit in Österreich prinzipiell versteht und sogar anerkennt und gut findet, das ist eine Migrationsgesellschaft in dem Sinne, dass hier Menschen mittlerweile zugehörig sind, die halt noch nicht seit Jahrhunderten hier leben, sondern deren Eltern eingewandert sind oder die sogar selber eingewandert sind. Und das verlieren wir leider ein bisschen aus dem Blick, glaube ich, weil ja, der Diskurs darüber ist viel aufgeheizter und skandalisiert beziehungsweise fokussiert auf einige wenige, die Gewalttäter, die Straftäter und so weiter, die es zu bekämpfen gilt und wo wir ganz klar strafrechtliche Bestimmungen etc. haben. Ja, wir haben einen Rechtsstaat. Aber es vergisst eigentlich diese große Masse, 25% der österreichischen Wohnbevölkerung hat Migrationshintergrund, wo ein Großteil einen Beitrag leistet und wo dieser Beitrag, muss man sagen, auch anerkannt wird. Und das ist, finde ich, auch ein schönes Faktum, das man sich vor Augen führen sollte, unabhängig jetzt von der emotionalen Ebene, zeigt eigentlich die Empirie sehr deutlich, dass Österreich erstens mal nicht ein rechtes oder rechtsextremes Land ist, dass die Leute sehr wohl differenzieren können zwischen unterschiedlichen Formen der Migration und dass sie wahrscheinlich, würde ich sagen, auch einen Punkt darin haben zu sagen, naja, wir wollen keinen Kontrollverlust haben, wir wollen Souveränität als Nationalstaat über unsere Grenzen. Wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, über Konzepte zu reden, die es da gäbe, aber die gibt es aber und die müsste man einbringen.
Die können unsere Hörerinnen und Hörer ja gerne in deinem Buch nachlesen. Also es würde ja sehr empfehlen, weil es ist schon so, dass du hast zwar gesagt, du bittest jetzt keine Patentlösungen in deinem Buch. Es wäre, glaube ich, du schreibst sogar, das wäre vermessen zu sagen, du hast da jetzt das schnell überlegt und woran andere schon ja auch jahrelang arbeiten.
Woran aber, die EU-Kommission gescheitert ist, das ja, habe ich jetzt schnell.
Das hast du schnell in einem Buch niedergeschrieben, aber was schon in deinen Büchern enthalten ist, und speziell in dem Buch Grenzen der Gewalt, sind Ansätze, wie man dieses Migrationsthema und wie man dieses Thema Grenzen und Durchlässigkeit so wie du sagst, in einem kontrollierten Ausmaß, wie man das angehen könnte. Also kann ich nur empfehlen. Du hast jetzt das 25% erwähnt, das hat mich jetzt getriggert, weil ich bei der Vorbereitung in deinem Buch einen Absatz gefunden, der mich gleichzeitig beruhigt, aber alarmiert hat. Und zwar hast du da geschrieben, dass in circa 25% einer Bevölkerung können eine gesellschaftliche Veränderung anstoßen. Also es braucht nicht 100%, sondern es reichen unter Anführungszeichen auch 25%. Da kann man sich jetzt denken, ja, das wäre gut, weil wenn die 25% in Richtung Humanismus und Menschenrechte und wir müssen uns wieder mit anderen Meinungen auseinandersetzen, ohne uns die Köpfe einzuschlagen, wenn die in die Richtung kippen, glaube ich, wäre es nach meiner persönlichen Einschätzung gut. Gleichzeitig haben wir dann gedacht, naja gut, aber wieso, das kann ja, die 25% können nicht genauso jetzt in die andere Richtung tendieren. Also wir haben ja schon gesagt, Grenzen dicht, Leute an der Grenze schießen am besten. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich es mir denke, sondern weil das, glaube ich, ist letztlich das Bild, auf das es hinausläuft. Es könnte ja in die Richtung genauso kippen.
Kurze Antwort, ja, tatsächlich. Gibt historische Beispiele, dass das möglich ist. Möchte keine Vergleiche ziehen, aber gibt es. Und in der Demokratie veranlagt ist immer auch die Möglichkeit, dass sie sich selbst abschafft. Also mit demokratischen Mitteln können antidemokratische Kräfte an die Macht gelangen, die dann die Demokratie dem Niedergang zuführt. Ich glaube, das muss man einfach so aussprechen, diese harte Wahrheit. Und dazu braucht es eben, weil das demokratische System mit Mehrheitsprinzip so funktioniert, nicht die 51%, sondern es reicht weniger tatsächlich. Nicht nur jetzt im Politischen, sondern auch, darauf bezog sich diese Studie mit den 25%, was braucht es in einer Gruppe an Menschen, um eine Mehrheit zu überzeugen, um sozusagen eine Wandlung, eine Veränderung herbeizuführen, diese Form der sozialen Ansteckung, von der wir da sprechen. Und auch da zeigt sich wesentlich weniger als die Hälfte, weil das eine Art exponentielles Wachstum entfalten kann. Und das ist Hoffnung und Gefahr zugleich, dem würde ich zustimmen. Es ist vielleicht auch ein bisschen ein Auftrag, könnte man sagen, aktiv zu werden, weil man einerseits ja auch weiß, es braucht gar nicht so viel für die positive Veränderung, aber auch wachsam zu bleiben, weil es gleich wenig braucht für eine Abwärtsspirale.
Ja, ich finde, dieser Aufruf, dieser Weckruf, ich glaube, das ist genau das, was derzeit notwendig ist und was ich glaube, was für viele Menschen wichtig ist. Ich glaube auch, dass es vor allem dass dieser Weckruf in Richtung beschäftigt euch mit dem Thema und wendet euch, so wie du es jetzt davor geschildert hast, auch im privaten Bereich an eure Mitmenschen und redet mit denen. Das kann verhindern, dass die 25% die falsche, und Anführungszeichen, also in meiner subjektiven Wahrnehmung, falsche Seite anstecken, weil mit Briefe schreiben und irgendwie im Elfenbeinturm diskutieren, werden wir diese Ansteckungsgefahr nicht verhindern, fürchte ich. Und insofern möchte ich diesen Aufruf von dir zum Schluss jetzt da als Schlusspunkt verwenden, weil das wirklich sich perfekt eignet für dieses Thema. Danke, wir haben jetzt über eine Stunde gesprochen und es war extrem spannend. Ich könnte noch viele Stunden reden.
Ich auch.
Aber wir können ja gern dann vielleicht nochmal eine zweite Folge aufnehmen. Jedenfalls herzlichen Dank für den Besuch im Studio und vielen, vielen Dank für deine Expertise.
Danke für die Einladung.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gibt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich euch in die Shownotes. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Judging Amanda Knox. Vielleicht könnt ihr euch noch an Amanda Knox erinnern. Sie wurde in Italien wegen Mordes an ihrer Mitbewohnerin angeklagt und nach jahrelangen, aufsehenerregenden Gerichtsprozessen letztlich freigesprochen. Dieser Podcast zeichnet ihre Geschichte nach und geht auf viele Facetten ein. Die mediale Vorverurteilung, die fragwürdige Rolle der Behörden und unsere Lust an True-Crime-Geschichten. Hört rein, es zahlt sich wirklich aus. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Missing Link.